Episode 159, Fiorentina. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Studio sitzt wieder einmal Stefan Becker-Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Heute habe ich besondere Energie, muss ich sagen.
Es ja, war wirklich.
Immer mal wieder kommt es vor, dass wir so ein Goldstück haben als Themenschwerpunkt, weil man so denkt, boah, da macht das Vorbereiten nochmal extra Spaß, weil ich so wissbegierig bin. Und heute war das wieder
weil
so.
Weil du so wissbegierig bist?
Ja,
manchmal. Bist du so ein wissbegieriger?
Naja, nicht pauschal. Und obwohl mich manche bis jetzt nur jedes Thema interessiert hat, was wir besprochen haben, gibt es halt manche, wo man denkt, da könnte ich mir jetzt von 100. ins 1000. klicken. Und das Fiorentina-Thema, um das Eis zu brechen der heutigen Episode, das war so etwas, ja.
So ist es.
Erzähl mal kurz, um was heute geht.
Wir haben gesagt, wir werfen heute einen Blick auf eine große Baustelle, also sowohl im wirklichen Sinn als auch im übertragenen Sinn, weil was gerade bei der Fiorentina abgeht, ist ziemlich baustellenartig. Und wir haben gesagt, okay, wir nutzen die Zeit heute mal und geben La Viola einmal eine eigene Schwerpunktepisode und wir wollen uns mal anschauen, was gerade die Ursachen sind vielleicht für das Übel, das gerade abgeht in Florenz, woher der Verein eigentlich kommt, wo die Ansprüche eigentlich sind, warum die Fans teilweise so enttäuscht sind von den Dingen, die passieren und ja, ob wieder mal ein stinkreicher US-amerikanisch-italienischer Investor vielleicht nicht immer dann der Beste ist, um einen Club zu führen.
Im Gegensatz zu den ganz vielen Beispielen, wo das der Beste Weg war.
Genau so ist es.
Ja, sehr cool. Wie gehabt, bevor wir in unseren Schwerpunkt einstarten, schauen wir einmal, was so in aller Welt passiert. In dem Fall jetzt vor allem in der Fußballwelt von Spielfrei. Stefan, letzte Woche hat mich ein Spielfrei-Fan besucht bei uns im Studio. Und zwar war der Gernot da, extra aus Wien angereist, ein Rapidler durch und durch.
Oh.
Hat aber gesagt, wenn wir nicht zu viel über Sturm reden, dann passt das schon, was wir da so machen. Und hat freundlicherweise eine gedrängte Episode da lassen, dass wir in einer der nächsten Episoden dann auch
zuschauen
werden. Und hat, ja, war eigentlich rundherum zufrieden mit dem, was wir so tun. Das Einzige, was er sich gewünscht hat, war mehr vielleicht noch, könnte man machen. Aber das ist...
Wie hat er gemeint, es passt schon so, was wir machen?
Das ist
ziemlich genau die Maxime, nach der ich lebe.
Es passt
schon. Und schaust du Paw Patrol?
Ja, nicht.
Ich schaue Paw Patrol mit meinem Sohn zusammen.
Okay. Was ist dein Lieblingshund?
Ich mag einen Rubble sehr gern.
Okay.
Mein Sohn sagt mir, ich bin der Rubble.
Okay. Was ist er?
Aha.
Er ist der Chase wahrscheinlich.
Nein, er ist der Rider.
Ah ja, okay.
Chase findet er tatsächlich ein bisschen unsympathisch. Ich glaube, morgen Chase nicht gar so gern.
Ah, ja.
Auf jeden Fall, worauf hinaus wird, es gibt ja den Marshall, das ist der Feuerwehrhund.
Ja,
der
Dalmatiner.
Der rote Dalmatiner.
Der
Boccia der Dalmatiner, genau so ist es. Und der Marshall sagt
ich finde übrigens, dass das du bist, aber gut.
Nein. Ist irgendwie eher das Rubble.
Absolut.
Und vor allem, nachdem ich zu Hause
war. Der Rubble ist ein Bulldog. Du bist alles.
Ist ein Bauhund.
Du bist alles nur kein Bulldog, sorry.
Das ist wurscht. Nein. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Marshall immer wieder sagt, ich mache es so gut, wie ich es kann. Und nach der Maxime lebe ich mache die Dinge so gut, wie es kann.
Ja.
Und wenn dann auf der anderen Seite das Feedback kommt, wie vom Gernot, also wie hat er gesagt, das passt schon ungefähr so, wie wir es machen.
Na, passt gut, ja.
Ja, dann finde ich, passt das perfekt zusammen. Ich mache Dinge so gut, wie es kann, getreu dem Marshall.
Und der Dalmatiner ist.
Und wenn dann mir die gegenüberliegende Seite sagt, das passt schon so, denke ich mir, warum nicht damit zufrieden sein.
Ja, schaltet dann nächste Woche wieder ein für mehr Paw Patrol News.
Ja, also, und wie immer da draußen, wo ist meine Kamera? Das ist meine Kamera da drin.
Ja.
Weil für alle, die uns zuhören, uns kann man nicht nur hören, sondern auch sehen.
Auf Spotify und auf YouTube.
Mhm. Und was wollte ich jetzt da sagen? Na, ich wollte sagen, genau, ich verspreche euch, dass ich auch heute wieder es so gut mache, wie ich es kann. Das ist mein Qualitätsanspruch.
Dafür steht er mit seinem Namen.
Ja, genau so ist es.
Becker Adler.
Ja, Klaus Hipp.
Ja. So, passt, dann hätten wir das durch. Also vielen Dank für den Besuch. Wichtig vielleicht nur, falls Sie jetzt Nachahmerinnen und Nachahmer überlegen, könnte man nicht auch vorbeikommen. Es ist schon gut, vorab mit uns Kontakt aufzunehmen.
Ich würde einfach zum Stegisch privat haben kommen.
Ja, das wissen die Leute eh nicht.
Na, ich kann sie sagen, wo das ist.
Ja. Kannst gern machen. Oder auch nicht. Da legst du die
Kreativität meiner Frau. Schickt uns einfach eine Mail an redaktion@spielfrei.at, dann kriegt ihr von mir allerhand Informationen, wie und wo ihr den Alex Stegisch privat antreffen könnt.
Plot Twist, der Stefan weiß, glaube ich, gar nicht, wie er die E-Mail-Adresse abfragen muss. Aber
das hast du mir irgendwann mal eingerichtet.
Naja gut, dann Stichwort eingerichtet, hast du mir gleich eine super Überleitung gegeben. Spielfrei gibt es jetzt auch auf Substack.
Aha.
Für alle, die zu Recht fragen, was ist das?
Ja, weiß ich
auch
nicht.
Grundsätzlich ist ein Newsletter Plattform mit einer wesentlichen Unterscheidung zu allen anderen Newsletter-Plattformen, weswegen mir das so gut gefallen hat, dass wir jetzt gesiedelt sind, nämlich, dass alte Newsletter quasi immer online auch verfügbar sind.
Mhm.
Das ist für alle die super interessant, die sich zum Beispiel noch nie für den spielfreien Newsletter dem Steilpass angemeldet haben, shame on you, ein bisschen zumindest, und sie denken, ja, aber vielleicht war das zur vergangenen Folge vom Sedan oder so auch schon ziemlich cooler Newsletter, dann könnte man das in Zukunft dann nachlesen gleich direkt. Ja.
Und was kostet das?
Das kostet unsere Hörerinnen absolut gar nichts.
Wie?
Ja, sie brauchen sie nur auf spielfrei.at ansteuern, rechts den Newsletter abonnieren und sie sind schon dabei.
Mhm. Und das heißt, sie brauchen nicht, wie heißt das, Substack?
Sie können auf Substack gehen, sie müssen aber nicht direkt auf Substack gehen. Und das Allerbeste, immer dann, wenn wir was Neues veröffentlichen, was nicht allzu oft ist, weil wir ja die Leute nicht zuspammen wollen, sondern einfach nur einen gewissen Mehrwert zu unseren Podcast-Episoden mitliefern wollen, nämlich all die Dinge, die man Aufsendungen nicht direkt verwerten können, wie coole zusätzliche Rechercheartikel oder YouTube-Videos zu tollen Sachen. All das packen wir mal in den Newsletter rein und das kommt ganz einfach ins Postfach und das einfach nur einmal zu der jeweiligen neuen Folge.
Mhm.
Also dann,
Ohne versteckten Kosten,
ohne versteckten irgendwas. In diesem Sinne, am besten ist, ihr geht gleich direkt ins Internet, vielleicht auf Substack oder auf unserer Website, abonniert das Ding und es geht schon los.
Ja, ich würde das auch machen, aber ich kriege für dir jedes Mal die Erinnerung, wenn ich was machen muss.
So ist es, ja.
Also würde ich spielfrei hören, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich das machen, was der Alex Stegisch
gesagt hat? Das ist vielleicht eine gute Ergänzung. Das ist nicht anstatt des Podcasts, sondern das ist Bonusmaterial, wenn man soll. Das heißt, für alle, die
kostenloses Bonusmaterial.
Ey, das
ist unglaublich.
So ist das.
Oder verdienst du da schon längst viel Geld mit dem Podcast und ich weiß von nichts?
Ja, das ist aber. Deswegen gibt es ja die spielfreie Panama irgendwann. Gut, dann hätten wir diese Punkte durchgebracht.
Über Fußball haben wir noch gar nicht geredet.
Machen wir jetzt auch nicht, weil jetzt geht's los mit unserer ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Ich weiß nicht, warum ich mich in dem Moment immer Richtung Regiepult drehe, weil ich glaube, die Getränke kommen von dort, dabei kommen die ja nicht von dort, sondern kommen von dir. Was hast du heute mit?
So weit sind wir noch nicht, dass wir sie uns servieren lassen. Das kommt vielleicht noch irgendwann mal. Aktuell verstecke ich es unter meinem Tisch. Und zwar habe ich heute mit, hat den simplen Namen Banana. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Banana, was ist das? Sparkling and Juicy Soda, Special Edition bei Baileys.
Verstehe überhaupt nicht, aber aha, lass mich mal schauen.
Ja, nicht, weil du willst das zuerst aufmachen und dann reiche ich
es. Sonst muss ich es am Tisch aufmachen mit dem Stativ, was du da hast.
Ja,
gib mal her. Aha, so. Also Spannungsfaktor ist schon mal groß, Banana. Das heißt einfach nur Banana. Sparkling and Juicy Soda.
Das heißt einfach nur Banana, kommt in einer gedunkelten Flasche daher, schaut aus wie ein kleines Bier. kann ich auch kurz erzählen, wie ich zu dem Getränk gekommen bin, weil es ging tatsächlich über Umwege. Und zwar war ich berufsbedingt im schönen Salzkammergut unterwegs, genauer gesagt in Bad Ischl. Und wie es sich für traditionelle Bad Ischler gehört, habe ich mich dort mit Leuten in einer Poke-Bar getroffen und wir haben so ein Bowl gegessen. Und dazu habe ich im Kühlschrank, wo man sich seine Getränke selber holen hat müssen, das entdeckt und habe gedacht, das kostet jetzt einmal. Und wenn man das ein bisschen schmeckt, dann Kaffee da gleich
zwei. Du kennst das schon?
Ich kenn schon. Das heißt, den Kaffee zwar und bring sie mit auf Sendung. Und das habe ich getan. Und
danke,
deswegen ist das neue Getränk der Episode von mir gespannt, sozusagen.
Cheers. Also danke. Jetzt musst du mal kurz ruhig sein, weil ich muss mir mal das mal hineinverleiben und mir dann mal Gedanken machen drüber.
Ja, okay? Weil die Ohren trinken mit bei dir. Boah, ich habe sogar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt. Also, um es ganz einfach zu beschreiben, was ist das? Es ist ein Soda mit einem leichten Bananengeschmack, oder? Kann man es eigentlich schon mal so beschreiben.
Bravo.
Boah, bravo, sagt er.
Wo kommt denn das her?
Ja, das habe ich leider noch nicht rausgefunden. Also, das
Baileys GmbH, München, Holzstraße 17.
Hast du ja aber gelesen. Ich habe gar nicht gefunden.
Kannst du es nicht lesen, dann musst du mal zum Augenarzt deiner Wahl gehen.
Mhm, wahrscheinlich.
Steht unter dem...
Fruchtgehalt 2,9%, das ist vegan und glutenfrei, alkoholfrei.
Es ist vegan, was wollen Sie denn? Sind das Schweinefleisch nicht dann?
7,2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das ist jetzt nicht so super überraschend, muss man sagen. Aber ja, kann man trotzdem machen. Ja, okay. Also gut. Hm.
Alex, steck, jetzt fang du mal an zu bewerten, sonst bewerte immer ich das Ganze und du lässt dich von mir immer in eine Richtung drängen.
Also Geilheit gebe ich 4.
Ja.
Weil es ist wirklich ein besonderes Getränk. Man muss da aber trinken und das Erste, was man denkt, ist, boah, so ein Getränk habe ich noch nie getrunken.
Ja.
Wobei man aber auch nach oben hin in der Luft lassen muss, weil es ist jetzt nicht das Allerbeste, was ich jemals getrunken habe. Aber es ist geil. Ja. Also 4. Was sagst du?
Ja, 5. Geil.
5 sogar?
Ja, ist geil.
Okay.
Mir taugt es, weil ich trinke nicht mehr so viel Alkohol.
Mhm.
Und das kommt einfach an einen geilen Drink zu, muss ich sagen.
Ja.
Geil hat definitiv 5. 5,
ja. Ich gebe auch 4, gebe ich auch.
Ja.
Süffigkeit. Das ist jetzt schwierig zu beurteilen, weil momentan habe ich noch das Gefühl, da geht schon ein bisschen los. Wir könnten mir auch sehr gut vorstellen, dass das gleich einmal kippt.
Mhm.
Also, dass man nach der ersten Flasche sagt, puh, ein zweites muss ich jetzt vielleicht nicht gleich anstatten. Also, beim letzten Mal, wie ich es getrunken habe, und da habe ich halt jetzt einen Vorteil gegenüber, war es so. Das eine zum Essen hat super passt. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt möchte ich lieber irgendwas Herbes trinken oder eigentlich nur Wasser trinken.
Ja. Du redest gar keinen Blödsinn, Alex.
Auf der anderen Seite ist bei Weitem nicht Big Sears, also ist jetzt auch nicht fruchtbar. Ich würde dem so 2 bis 3 geben.
Ja, ich gebe 3.
Ja, dann ich gebe 2, glaube ich.
Ich gebe 3.
Du gibst 3, passt. Ja. Ich gebe 2. Und die Spaßigkeit.
Ja, definitiv eine 5 bei mir.
Eine 5 sogar?
Ja, also
ja, ich meine, es ist wirklich ein spaßiges Getränk.
Wann liest du schon, es ist ein Getränk mit Bananengeschmack? Das ist großartig, wenn es nicht gerade Bananenmilch ist.
Ja, und ich mein, es steht gut her, muss man sagen, in der dunklen Flasche. Man denkt sich, ja, trink jetzt mal keine Banane.
Ich würde mir das Getränk, du hättest es ein bisschen besser kühlen können. Leichte Kritik immer an dieser Stelle.
Ja.
Absolut,
lass ich mir absolut gefallen für jemanden, der nur herkommt zum Podcasten.
Und zum Trinken. Na, aber wenn du es ein bisschen besser gekühlt hättest, ich hätte trotzdem 5 Punkte gehabt.
Ja.
Aber ich finde, das wäre ein Getränk, oder das ist ein Getränk, ich brauche nicht im Konjunktiv sprechen, das ist ein Getränk. Würde das irgendwo jetzt kennen ist, würde das irgendwo sehen auf einer Karte, würde man denken, vielleicht trinke ich das heute am Abend. Würde voraussetzen, dass ich abends was unternehme, was ich nicht mehr tue in meinem Alter. aber finde ich richtig gut, muss ich sagen. Schmeckt mir sehr.
5.
Bravo, Alex Stegisch.
Bei der Spaßigkeit gebe ich auch 4.
Mhm. Was genau brauchst du noch, damit es eine 5 ist, damit ich es verstehe? Ich möchte ja verstehen, Alex Stegisch,
nach 30 Jahren. Ich finde ja, die drei Komponenten, auf die wir bewerten, sind nicht singulär anzuschauen, sondern man muss...
Was heißt das?
Sie hängen voneinander ein bisschen ab. Und ein Getränk, das von der Süffigkeit nicht ganz oben ist, ist bei mir das automatisch von der Spaßigkeit nicht ganz oben.
Ich finde, du interpretierst viel zu sehr rein.
Ja, ich darf wohl meine Qualitätskriterien auslegen, wie ich mag, oder?
Ich glaube nicht, dass du die Qualitätskriterien entwickelt hast. Aber ist ja egal.
Aber
du bist unverbesserlich, wenn es um diese Dinge geht. Aber was haben wir jetzt alles zusammen? Rechnen wir zusammen. Ich habe wie viel gegeben? 5, 5, 3 ist 13. Wie viel hast du?
13 und ich habe 10 vergeben. 23.
Bravo. Das heißt, wo ist das?
Platz 3.
Platz 3?
Einen Punkt hinter Raucheis de Zirsich.
Ja, da haben wir schon 5 Punkte gekriegt für den geilen Namen.
Ja, muss man sagen. Also wir sind, es hat Weißer Sturm, es hat nur 19 Punkte, hat es auf Platz 4 verdrängt.
Mhm.
Neu auf Platz 3 sozusagen ist Banana. Mit 23 Punkten. Ja. Raucheis de Zirsich ist auf Platz 2 mit 24 Punkten.
Ja.
Und dann eine Ritze Prosecco ist weiterhin unangefochtener.
Extrem gut, ja.
Platz 1.
Der war gut.
Mit 25 Punkten aber nur. Es geht schon eng, aber.
Ne, wobei grundsätzlich merkt man, dass du die Bremse bist in dem ganzen Ranking immer.
Ja,
ist
ja
okay. Ich vergib einfach gern gut Punkte.
Ja.
Aber stimmt, der Prosecco war sehr gut.
Der war schon auch sehr gut und hat vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr. Weißt du, mein Prosecco, da schierst halt so einen Korken durch die Luft, das ist schon mal super spaßig. Das
ist schon mal lustig, ja.
Dann muss man sagen. Muss man auch sagen, Prosecco ist von der Süßigkeit her schon ein Wahnsinn.
Kann man schon
auch
trinken.
Und das war wirklich ein geiles Getränk. Also das ist schon zu Recht
auf Platz 1. Absolut, bin gespannt, was da kommen muss.
Aber ich finde auch, also auch jetzt, wenn ich es jetzt nur ohne Punkte betrachten würde und mit an erinnern, was wir so getrunken haben, ein Zirsich ist ein guter Platz 2. Oh, und Banane finde ich jetzt auch passend auf Platz 3. Mhm. Schließen wir es damit, oder? Hast du noch irgendwas anzumerken? Vielleicht einmal noch ganz kurz Substack, spielfreie Newsletter abonnieren.
Was ist das?
Das ist eine Plattform, auf der Newsletter leben. Und das Coole natürlich ist auch, das habe ich vorhin noch dazu gesagt, dadurch, dass alle vergangenen Newsletter-Editionen dort auch immer drin sind, kann man halt auch quer durchs Internet entdeckt werden durch alte.
Das ist dann fast wie ein Blog.
Es ist schon fast wie ein Blog
eigentlich. Das heißt, man hat wieder was erfunden, was schon vor 20 Jahren gegeben hat.
Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen hinter Substack mit 500 Milliarden Dollar evaluiert sein wird. Naja, was soll's. Ja. Gut, damit hätte ich gesagt, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Helden in Violett. Also Stefan, wie immer obliegt es dir, zuerst zu erklären, um was bei die großen 10 geht und dann natürlich auch, was heißt jetzt die Helden in Violett? Weil das ist ja nicht so eindeutig.
Ja, ich sage mal, ich vermute, dass unsere Community versteht, wenn wir von Fiorentina sprechen und von Violett sprechen, warum wir das heute als Thema haben.
Ja.
Aber worum geht's bei den großen 10? Bei den großen 10 geht's darum, dass der Alex Stegisch in jeder Episode 5-mal die Chance hat, falsch zu liegen. Also Entschuldigung, es geht darum, dass wir in jeder Episode ein Thema unserer Wahl hernehmen. Heute sind es eben die großen 10 Helden in Violett, zu denen wir dann gemeinsam, der liebe Alex und ich, die großen 10 küren. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, er gibt gemeinsam, wenn wir uns in der Regel nicht vertun, 10 Antworten. Ich weiß nicht, was der Alex hat, der Alex weiß nicht, was ich habe, dadurch ergeben sich immer wieder lustige Doppelnennungen. Genau, und das ist eigentlich das, was man wissen muss über die großen 10 und es gibt mittlerweile einen sehr, sehr großen Pool an alten große 10 Episoden. Das heißt, wenn ihr gerade eingeschaltet habt, zum ersten Mal bei Spielfrei, also erstens mal hallo und das zweite ist, ihr könnt es noch viel nachhören.
Ja, so ist es.
Auch wenn ihr euch nicht für Fußball interessiert. Aber heute geht es um die großen 10 Helden in Violett, das heißt Fußballhelden.
Jetzt hast du mir gerade nochmal was gebracht, muss ich sagen. Jetzt sind wir ja grundsätzlich Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz, aber wir liefern tatsächlich noch mehr Wert für all die, die gar nicht so an Fußball interessiert sind. Die großen 10, das ist einfach eine Rubrik, die
wir sind da reinster, wir sind da.
Dann diese Getränkeverkostung.
Ich
habe heute übrigens in einem anderen Podcast eine Gästin gehabt, die ein Wassersommelier war. Habe ich auch noch nie gehört. Die nimmt bei Wasserverkostungen teil und kann die dann beurteilen in Qualitätsmerkmalen und Geschmack. Das hört sich ein bisschen an wie der langweiligste Job, den es irgendwie gibt, aber es gibt den. Du wirkst nicht begeistert.
Nein.
Wassersommelier, Stefan Becker-Adelmann. Nein. Du lieber so ein Soft-Sommelier.
Nein.
Soft-Sommelier. Ist aber auch gut.
Soft-Sommelier. Ich bin ein Soft-Sommelier.
Ja, ist gut. So, Spielfrei Episode 159, eine ungerade Zahl. Das heißt, lieber Stefan, du darfst beginnen.
Bravo. Mein Platz 5 der größten. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Cut.
Wir hatten da nichts.
Mein Platz 5 der großen 10 Helden in Violett ist Alex Stegisch, der schönste Fußballer, den die österreichische Fußball-Bundesliga je gesehen hat.
Na boom, jetzt bin ich aber gespannt. Wer kann das sein? Heimo Pfeifenberger.
Ja, sicher, weißt du es natürlich. Die Rede ist natürlich von Heimo Pfeifenberger. Seines Zeichens nicht nur der schönste Fußballer, den die österreichische Bundesliga jemals gesehen hat, sondern auch einer der Helden in Violett aus seiner Zeit. Weil er hat es geschafft, er hat für Austria Salzburg gespielt, er hat auch für Casino Salzburg gespielt. Ich glaube, für Red Bull Salzburg ist es dann nicht mehr ausgegangen.
Ja.
Aber auf jeden Fall hat er 312 Spiele für die Violetten in Salzburg gespielt, hat dabei 104 Tore erzielt und hat auch, wie einer von den, haben wir ja schon mal gesagt, werden wir auch bald nochmal und dem ganzen Thema vielleicht eine Folge widmen, ja auch den Wechsel nach Bremen gewagt, war dann einer von ja mittlerweile vielen Österreichern, die an der Weser auch ihr österreichisches Unwesen getrieben haben.
Mhm.
Und ja, Heimo Pfeifenberger ist die Person, die, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war ein großer Fan von Heimo Pfeifenberger.
Ja, das heißt was, weil ich weiß, dass deine Mutter ein großer Sturm Graz-Fan ist und trotzdem muss man sagen, der war ein bisschen über den Vereinen, gell? Heimo Pfeifenberger.
Ja,
so ist Game. Ja, cooler Platz
5. Ich habe ihn rein wegen seiner Schönheit gewählt.
Okay. Bei meinem Platz 5 der großen 10 Helden in Violett bin ich ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgegangen, nämlich in die Saison 2016-2017.
Weiter in die Vergangenheit als die 1990er. Muss ich mit dir den Zeitstrahl nochmal durchgehen?
Stimmt eigentlich. Ich hab jetzt nur auf meine Saison geschaut.
Okay, das weiß ich noch nicht.
Und selbst dort stimmt es eigentlich nicht. Warum habe ich das gerade gesagt? Ja.
Okay.
Also, der Mund tut, was der Mund tut.
Also, lieber Zeitreisender Alex Stegisch.
Herzlich willkommen.
Gehen wir zurück in die Vergangenheit, ja, ins Jahr 2016.
Wir schauen zum RSC Anderlecht. Mhm.
Die spielen auch in Violett.
Die spielen sehr auch richtig. In Violett,
ja, richtig. Sehr richtig.
Und da gab es einen Spieler, der zum AS Monaco gewechselt hat und mittlerweile in der Premier League ist. Und jetzt darfst du mal versuchen, ob du dich an diesem Rätsel...
Ob du dieses ein Rätsel Spieler, lässt. Der 2016 bei Anderlecht gespielt hat, dann zu Monaco ist und jetzt in der Premier League spielt? Boah.
Dann gebe ich dir nur einen Tipp. Er spielte unter anderem für Everton und spielt jetzt, good evening, bei Aston Villa.
Ein Spieler, der bei Aston Villa spielt und vorher bei Monaco war.
Und dazwischen bei Everton.
Juri Tielemans hat nie bei Everton gespielt.
Hat nicht bei Everton, oder?
Das ist eine falsche Fährte, auf die du mich...
Wo hat der Tielemans vor...
Ich glaube, der Juri Tielemans ist gleich so...
Na, bei Leicester hat er gespielt. Recht, genau, hast du. Ja. So ist es, ja.
Siehst?
Hast du recht. Fies. Ich habe nur irgend so ein blaues Trikot im Hinterkopf
gehabt. Juri Tielemans.
Juri Tielemans. Warum ist der auf meiner Liste?
Das würde mich wirklich interessieren.
Weil das jemand ist, den ich vor allem bei FIFA die ganze Zeit im Auge gehabt habe.
Ja, stimmt, ja.
Und auch 2016 und 17 schon, weil das einfach immer einer dieser High-Potential-Spieler war. Und zwar völlig zu Recht. Der war bei Anderlecht wirklich verdammt jung, hat dort eben seinen Durchbruch geschafft, hat dann zu Monaco gewechselt und man hat eigentlich nur gedacht, wann wird das so richtiger Worldkicker? Und er zeigt ja auch immer wieder mit sensationellen Pässen, Torverlagen und so weiter. Aber Verletzungen haben letztlich dazu geführt, dass er nie sein komplettes Potenzial abrufen kann. Und ich finde ja, es gibt, da haben wir glaube ich eh sogar schon mal große 10 dazu gemacht, so Spieler, die nicht ihr ganzes Potenzial abrufen können. Bis jetzt, Jack Wilshere fällt da einfach immer ein, weil er verletzungsbedingt auch ausgefallen ist und gibt es noch viele andere. Und das hat so ein bisschen so dieses, diesen tragischen Helden. Ich hätte so gern an Juri Tielemans gesehen, der verletzungsfrei durch seine Stationen durchgewandert wäre und wahrscheinlich jetzt vielleicht eher bei Real oder bei Barca oder so spielen steht, anstatt bei Aston Villa. Nicht, dass das heißt, dass Aston Villa nicht gut ist, aber ein Schritt dazwischen. Ja.
Gute Wahl.
Platz 5 von mir. So, Platz 4.
Platz 4, Roberto Baggio.
Ah.
Habe ich auf meinem Platz 4.
Aber bei Inter, das war ja blau.
Bei Inter? Der hat bei Fiorentina gespielt. Ich weiß. 5 Jahre zwischen 1985 und 1990. Und ich hätte danach zu dem Erzrivalen, zum absoluten Erzrivalen.
Aus Sicht von Fiorentina.
Wir haben es Juve Merda, glaube ich, ist das letzte Mal ein Dings gewesen, ein Choreo. Und ist ihm dann, weil da gibt's, werden wir heute ein bisschen drüber reden, über die Vorgeschichte oder.
Die Kurve Fisolle.
Genau. Und auf jeden Fall hat es dann nach 136 Spielen für die Fiorentina, hat er sich bemüßigt gefühlt, nach Turin zu wechseln. Aha. Ist ihm, wie gesagt, nicht immer sehr, sehr gut angekommen, muss man sagen. Aber absolute Legende natürlich in Violett.
Mein Platz 4 der großen 10 Helden in Violett hat ebenfalls kurz zumindest bei der Fiorentina gespielt, die deswegen auf dieser Liste ist. In seinem Namen ist ein Spieler, dessen Italienisch ungefähr auf meinem Level ist. Wir reden von Micah Richards. Micah Richards hat eigentlich eine Saison, aber letztlich hat er ungefähr 10 oder 11 Spiele gemacht. Das interessanteste Trivia, was ich über Michael Richards, seine Station bei Fiorentina erfahren habe, war, dass er im Mo Salah sein Chauffeur geworden ist. Das ergab sich dadurch, dass die zwei Kicker halt im echten Leben Nachbarn waren sozusagen und wieder Mo Salah zu Fiorentina gewechselt hat und den Michael Richards getroffen hat und sie festgestellt haben, hey, wir wohnen in derselben Gegend, hat er vorgeschlagen, ja, dann könntest du mich doch abholen und zum Training bringen. Und als der Michael Richards dort an einem absteigenden Ausfall und der Mo Salah immer besser geworden ist, hat sich das dann so ergeben, dass er halt den ständigen Chauffeur spielen hat dürfen für den Mosala. Das finde ich sehr lustig. Und generell ist der Richards natürlich sehr bekannt dafür, dass er extrem überschaubar gut Italienisch spricht und trotzdem von sich immer behauptet, dass er das sehr gut kann. Das finde ich sehr witzig. Und deswegen mein Platz 4 mit Richards.
Finde ich gut.
Ja, so, wie schaut es bei dir aus? Wie geht's weiter?
Platz 3 bei mir. Hallenzauber, sage ich nur.
Aha.
1990er Jahre Hallenzauber Violett.
Das kann nur die Austria Wien sein, oder?
Ja.
Memphis.
Austria Memphis Wien.
Ja.
124 Tore in 346 Spielen.
In der Halle?
In der Halle für Austria Memphis Wien. Und ich glaube, genauso viel Memphis auch kracht an einem Wochenende. Andi Ogris.
Ja.
Mein Platz 3. Ich habe einen gewissen Sweet Spot für Andi Ogris. Ich bin nicht der größte Austria-Wien-Fan. Tut mir leid da draußen, liebe Austria-Wien-Fans.
Ja.
Ich finde es einfach schwierig. Ich habe eine schwierige Beziehung zu Austria-Wien.
Warum eigentlich?
Weil ich es nicht so gern mag.
Okay.
Und habe aber für gewisse Austria-Wien-Spieler,
ja,
muss ich wirklich sagen, ein Fable gehabt. Und Antiochus hat einfach bei mir irgendwie, der hat irgendwie einen Platz für, bei mir, in mir, in meinem Herzen gefunden, weil man den gedacht hat. Der hat schon gut kicken können. Mhm. Und ja.
War dann in Spanien unterwegs, oder?
Ja. Ja, war Espanyol, glaube ich, hat er gespielt einmal für kurze Zeit. Und ist aktuell ein Trainer der Frauenmannschaft von USV Neulengbach. Platz 8 in der österreichischen Frauenbundesliga.
Nicht schlecht.
Genau. Andi Ogres, der Ogerl. Mein Platz 3, Alex.
Stegisch. Ja, Platz 3 bei mir. Wir blicken schon wieder zu Anderlecht.
Aha.
Es gibt Anspieler.
Ich glaube, du wirst mir nur sagen, dass du warst, dass Anderlecht violette Dresden.
Ja, das hätte ich mir im ersten Mal schon geschafft. Also da gehe ich schon davon aus, dass du es zu 5 Minuten merken kannst.
Ja,
wir schauen. Wurscht.
Ich finde wirklich, Entschuldigung, dass ich dich unterbrich.
Unterbrich immer ständig. Beim Podcast mengen das ja alle. Essen kennt es da noch was nebenbei.
Nein, um auf unser Getränk zurückzukommen, kann ich noch was ändern bei meiner Bewertung?
Was liegt das Big? Was willst du denn ändern?
Nein, die Süffigkeit ist echt nicht einfach. Also ich bin jetzt nach dem einen Getränk, muss ich sagen, ich habe es nicht mal noch fertig getrunken und denke mir schon,
Ja, du hast da 3 hast gehabt.
3 habe ich gegeben, gell? Passt schon. Mhm. Wenn ich so ausschieße aus meiner Bewertung, dann muss ich dabei bleiben. Ich muss zu dem stehen, was ich gesagt habe.
Ehrlich. Ja.
Aber ich denke mir noch,
Außer du distanzierst dich für dich selber, dann musst du auch nicht zu dem stehen, was du gesagt hast.
Ich möchte mich von mir selbst distanzieren.
Ja, sofern das geht. Also ein bisschen, ja,
weißt du. Außerkörperliche
Erfahrung. Kann ich jetzt Erfahrung mit meinem Platz 3 weitermachen?
Ist das okay? Ja, sicher. Bitte. Was ist mit deinem Platz 3?
Mein Platz 3 war ebenfalls außerkörperliche Erfahrung. Nämlich, als ich diesen Spieler des RSC Anderlecht das erste Mal gesehen habe, ging die Kinnlade runter und ich mache so, Moment mal, wie alt ist der? Er hat von Anderlecht, glaube ich, oder direkt zu Chelsea gewechselt. Ich denke, ja.
Er ist nicht zu Chelsea gewechselt, oder? Nicht zu Everton gleich? Ah, ist zu Chelsea, glaube ich.
Nein, er ist gleich zu Chelsea.
Ach, den habe ich komplett vergessen.
Mhm. Die Rede für alle, die es noch nicht wissen, ist Romelu Lukaku.
Verdammt, der Lukaku hat die für Anderlecht gespielt.
Und der Lukaku hat sich vor allem deswegen ausgezeichnet, weil er so Schulter-Bizeps-Muskeln gehabt hat, die so ausgeschaut haben.
Und schulterlanges Haar.
Wie Köpfe, ja. Dann hat er langes Haar gehabt, war unglaublich bulliger Stürmer und gleichzeitig wahnsinnig schnell.
Und mit 16 Jahren, glaube ich, war er Torschützenkönig in der belgischen ersten Liga.
So ist es. Und das führt mich dazu, dass ich mir gedacht habe, jeder fußballinteressierte Mensch hat irgendwann zum ersten Mal Romelu Lukaku gesehen. Und egal wann das war, es ist einfach eine außerkörperliche Erfahrung gewesen, weil es einfach ein wahnsinnig arg ausschauender Spieler ist. Ja?
Romelu Lukaku ist so ein geiler Typ.
Absolut, ja.
Ich kann mich davor, wie Inter mit Conte, glaube ich, Meister geworden ist. Vor ein paar Jahren, wie das Sturmtor Lukaku und Lautaro Martinez.
Ah, voll gut, ja.
Die zwei waren gemeinsam so grandios, der Lukaku ist ja dann weggegangen, hat weggehen müssen, hat zu United, ich weiß nicht, was er gemacht hat, auf jeden Fall ist er dann weggegangen. Aber das war so Prime Lukaku in der Saison, weil da war er so unfassbar gut.
Gute voll Wahl, gut, Alex voll Stegisch, gut.
Bravo.
Und das Spannende ist ja, jetzt am Wochenende hat Inter gegen Napoli 2-2 gespielt. Bei Romelu Lukaku spielt aktuell bei Napoli, wobei aktuell ja nicht, weil er seit Ewigkeiten verletzt ist. Sollte aber diese Saison noch zurückkommen und im Finnischen ein bisschen was mitspielen können. Ich bin echt gespannt, wie SSC Napoli mit Romelu Lukaku letztlich dann die Entscheidung rund um den Scudetto beeinflussen wird.
Wenn er vorbeikommt an einem aktuell sehr, sehr starken, muss man sagen, Rasmus Højlund.
Ja, oder sie spielen beide.
Boah, die zwei gemeinsam am Feld.
Man kann mir super vorstellen.
Bitte was? Was?
Die haben einen unglaublichen Tiefgang. Ich glaube, das
ist voll. Du zweimal den gleichen Spieler dort.
Boah, das macht nichts.
Das geht nicht.
Glaubst du
nicht? Nein.
Ja, bin gespannt.
Nee.
We will see. Ich wünsche Napoli jedenfalls, ich glaube, das sind nachher vor 3 Punkte hinter Inter. Hat sich jetzt in dem Fall nichts geändert. Aber auf Schlagdistanz. Und ich würde mir das natürlich sehr, mir würde es sehr freuen, wenn Napoli dann noch ein bisschen zurückkommen hat.
Also, ich würde mich über Scudetto Numero 5 würde mich sehr freuen.
5, 4?
Nein, 5 haben sie jetzt dann. Also 4 haben sie. Über den 5. würde ich mich freuen.
Ah, 4 haben sie, ja.
Jetzt zweimal mit Maradona.
Und zweimal ohne, ja, stimmt, ja.
Und zweimal ohne.
So ist, werden wir sehen, was passiert. So, Platz 2.
Steffen, Platz 2. Ja. Gabriel Batistuta.
Ja, ich habe gewusst, dass Gabi Gol irgendwo
kommt. Ja, sicher. Batti Gol muss natürlich sein. Was ich tatsächlich nicht am Radar gehabt habe, ist, dass Batistuta, bevor er zu Fiorentina gewechselt hat, schon für River Plate und für Boca gespielt hat.
Wow, das gibt's halt oft,
oder? Und ist ihm dann 1991 im zarten Alter von 22 Jahren, wobei heutzutage bist du schon eher ausgewachsener Spieler, ist er dann von Boca zur Fiorentina gewechselt. Und wie wir später dann auch noch hören werden, hat er unter anderem dann auch den Weg gemeinsam mit den anderen in die zweite Liga angetreten, genau, dem sie sportlich abgestiegen sind, ist der Fiorentina treu geblieben, was sicher natürlich beigetragen hat zu seinem Legendenstatus,
ja,
und ist, soweit ich das weiß, auch Rekordtorschütze von der Viola, mhm, mit 203 Toren in 331 Pflichtspielen.
Weißt du, was ich mir heute schon angeschaut habe? Als Vorbereitung auf diese Podcast-Aufnahme.
Ein Highlight-Video von Buddy Goal.
Nein, gar nicht, sondern einfach nur eine Zusammenfassung vom Armspiel. Auf der einen Seite war als Kapitän mit der Rücken Nummer 9 Gabriel Batistuta bei der, okay, Fiorentina, und was auf der anderen Seite beim FC Internazionale mit der Rücken Nummer 9 Kapitän war.
Ronaldo.
So heißt es.
Ronaldo.
Und da ist mir ein Herz ein bisschen höher, boah, geschlagen. Und das war wieder sowas, wo ich mir gedacht habe, das werde ich dann wohl in den Newsletter packen müssen.
Warte mal, war es der Ivan Zamorano oder der Marcelo Salas, der bei Inter während der Ronaldo dort gespielt hat, mit der Nummer 18 mit gespielt
Plus
hat?
Dahinter, und das war genau in dem
dazwischen Spiel. Das Plus eine Big
Top. Zamorano war das, ja.
Ivan Zamorano?
Mhm.
Das war gerade, also für alle ganz Jungen da draußen, und ich weiß ja, dass uns einige zuhören, es hat eine lustige Situation gegeben. Ich glaube, Ivan Zamorano, alter Chilene, mhm, hat ja bei Inter schon gespielt, und dann ist, glaube ich, Ronaldo gekommen, dann haben sie ihm, glaube ich, die Nummer 9 weggenommen,
ja,
und dann hat er sich die Nummer 18 ausgesucht und hat einfach
mit
einem Tape ein Plus zwischen 1, genau, und 8
und geklebt. Und weißt du, wer diese Dreiersturmlinie rund um Zamorano und Ronaldo verfolgt?
Christian Vieri.
In dem Spiel, was ich gesehen habe, nicht, aber hat der Roberto Baggio noch bei Inter gespielt.
Oh, und dann hat es ja die Phase gegeben, wo Alvaro Recoba dann kommen ist. Kannst du dich an den noch erinnern?
Den kann ich mich nicht erinnern. Ne?
Nicht?
Der hat sich alles aber bei den tollen Fußballstars dabei.
Vielleicht verwechsel ich aber was irgendwas. Keine Ahnung.
Kann schon sein.
Jakob, hast du das? Ich schaue ins Regie, aber bei der Jakob kennt sich mit Fußball nicht aus.
Der muss sich nur mit den Reglern und den Kameras gut auskennen. An dieser Stelle danke, Jakob.
Für was?
Für das, dass du ein Kamerakind bist.
Ja, danke.
Bei 1, 2 oder 3 tun sie es einmal fürs Kamerakind bedanken.
Ich fühle mich beim Jakob in sicheren Händen.
Ja, das ist
Ihre Wette so. In sicheren Händen.
Starten Sie jetzt mit dem Code spielfrei. Ja,
mit dem Code Jakob gibt es jetzt 20% auf den Wettanbieter deiner Wahl.
Ja, aber nicht von uns.
Nicht von uns.
Wir sind bei meinem Platz 2 und wir blicken erneut zu Fiorentina, nämlich mein Platz 2 der großen 10 Helden in Violett ist Luca Toni.
Oh, stimmt, Luca Toni Macaroni.
Und was macht denn Luca Toni so besonders
abgesehen? Den hast du schon in 25
Spielepisoden, ja, gemacht. Abgesehen davon, dass es mein absoluter Lieblingstorjubel ist, Capisce, ja. Meine Kinder sind auch langsam im Alter, dass ich zu ihnen Capisce sagen kann.
Capisce.
Aber nein, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Late Bloomer war er natürlich, ne? Richtiger Durchbruch dann erst mit 27 sozusagen.
Mhm.
Hat dann für die Fiorentina einen Rekord aufgestellt, nämlich 31 Tore in einer Saison. Das gab es eben in der Saison 2005, 2006, davor 50 Jahre lang nicht.
Mhm.
Und ist dann natürlich Weltmeister geworden, ist zu den Bayern gegangen, also hat eine richtig arge Karriere noch hingekriegt.
Mhm.
Und ja, bei der Fiorentina, also der losgegangen ist in der Serie B, bei, ich glaube, Palermo hat er davor gespielt, oder?
Ach, weiß
ich
nicht.
Ich denke, er ist mit Palermo Torschützenkönig geworden in der Serie B und dann zur Fiorentina gegangen,
mhm,
und hat dort 31 Titel gemacht und 31 Mal so gejubelt. Also alles richtig gemacht. So, Stefan, Platz 1. Jetzt bin ich schon gespannt. Stefan googelt, ne? Hier googelt der Chef noch selbst. Ja?
Hier googelt der Chef noch selbst. Na, ich habe was anderes googeln wollen. Ich wollte zu Luca Toni was googeln. Also. Mein Platz 1 ist mir sofort in den Sinn gekommen, wie die Liste angegangen bin. Es kann natürlich nur einen geben, Herbert Prohaska.
Ja, ich wusste, dass der kommt bei dir, ja.
Ach so, weil du so schlau bist und ich so durchschaubar bin, ich weiß.
Genau.
Und du hast natürlich dann was anderes aussuchen.
Ich habe extra was anderes.
Genau, machen, weil, ja, du so kreativ und andersdenkend bist.
Ja, so heißt das.
Auf danke, jeden Stefan. Fall habe ich den österreichischen Jahrhundertfußballer auf Platz 1 gewählt, war ja in zwei Stints, wie es gleich mit der Formel 1 sagen, bei der Austria als Spieler aktiv, einmal von 1971 bis 1980 und einmal von 1983 bis 1989 und hat dort sage und schreibe 584 Pflichtspiele für die Austria absolviert.
Na bumm.
Und dann habe ich mir nämlich das angeschaut, wo liegt er mit seinen 584 Pflichtspielen, weil da denkt man sich, du bist wahrscheinlich Erster. Na, die Austria hat echt viele Spiele mit sehr, sehr vielen Spielen.
Ja.
Ich glaube, Robert Zahra ist auf Platz 1 mit über 700 Spielen für die Austria.
Das
auf
ist jeden gar Fall nicht so wenig.
Habe ich trotzdem den siebenfachen österreichischen Meister und vierfachen Cupsieger, absolute Fußball- und Fernsehlegende und ich glaube, ein Punkt, auf den sich ganz Österreich, ich meine wirklich das ganze Land einigen kann, ist, dass Herbert Prohaska ein Kulturschatz dieses Landes ist. Und Gott möge ihm noch lange, lange, lange Zeit eine große Gesundheit gewähren,
ja,
damit uns noch mit vielen punktgenauen Analysen im Fernsehen bereichert.
Kann ich da nur zustimmen. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal interviewen dürfen, gemeinsam mit unserem Podcast-Kollegen Simon von Balestra. Es ist bis heute eines meiner legendärsten beruflich oder halb semi-beruflichen Erlebnisse, die so absolut wahnsinnig sind.
Simon meldet sich ja nie mehr bei uns.
Der Simon, bei dir vielleicht nicht.
Bei mir meldet er sich gar nicht.
Ja, schreis aus. Simon, kannst du die Telefonnummer und so.
Simon ist ein bisschen unangenehm von ihm.
Nein, ist es nicht. So, Platz 1 bei mir.
Ja, ich finde schon.
Okay. Sonst irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Möchtest du irgendwen grüßen vielleicht?
Das ist unser Podcast.
Ja, darum frage ich dir. Ich soll nicht hassen, dass du da nicht die Bühne kriegst, die du dir immer schon gewünscht hast.
Hast du den aktuellen Black FM Podcast gehört?
Mhm.
Ja. Also es war ja eher eine Therapiesitzung des Black FM Teams. Aber wie ich dann gelernt habe, weil ich bin nie eine journalistische Ausbildung genossen, was man merkt wahrscheinlich, ja. Aber ich habe gelernt, dass es das Meinungsmedium gibt. Dass sich offensichtlich, und Black FM versteht sich auch als Meinungsmedium.
Ja. Würdest du jetzt sagen, dass wir kein Meinungsmedium sind?
Nein, natürlich nicht. Natürlich, das will ich nicht sagen. Aber weil ich gelernt habe, ein Meinungsmedium muss sich nicht um Ausgewogenheit kümmern. Und war mir natürlich klar, wir sind auch ein Meinungsmedium. Ja. Deswegen gehe ich jetzt Zeit durch die Stadt und sage jedem, dass ich ein Meinungsmedium bin. Und es ist mir egal, ich will nicht ausgewogen sein.
Ja, was mir auffällt ist, meistens, wenn wir bei Black FM zu Gast sind, haben sie hinterher ein bisschen Stress. Zufall.
Man weiß es nicht.
Wer da ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will, darfst du die letzten zwei Folgen von Black FM gerne anhören.
Wir waren ja einfach nur zu Gast und haben uns beteiligt an dem Gespräch. Ja,
und dann ist es leicht eskaliert, sowohl auf Social Media
als auch. Das glaubst du, lohnen sonst jetzt deswegen nicht mehr?
Nein, ich glaube schon, was du siehst, was dir gehört wird, viel frei. Wir sind wirklich nicht so. Du kannst für uns echt, du kannst viel sagen über uns, du kannst nicht sagen, dass wir nicht straightforward sind. Also ich glaube,
coming straight from the underground.
Man weiß, was man an uns hat, ja. So, Stefan, für Platz 1 der großen 10 Legenden in Violett habe ich natürlich einen kleinen Curveball mitgebracht. Weil es geht um einen Spieler von Real Madrid. Jetzt denkt man sich zuerst, aha, das weiße Ballett spielt ja nur manchmal auswärts in Violett. Und so war es zumindest in meiner Erinnerung. 2016, 2017, weißt du, was da passiert ist?
Nein. Doch, du hast eine Zeitreise angetreten, weil du hast geglaubt, 2016 ist vor 1990.
Genau, ich bin aus der Zeit, ja.
Ja, genau, ja.
Hallo?
Na, was war 2016?
2017 hat 17. Ein gewisser Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal hintereinander, erstmals überhaupt in der Geschichte der Champions League, die Champions League gewonnen.
Aber weißt du jetzt Cristiano Ronaldo auf Platz 1?
Tatsächlich auf Platz 1.
Was?
Weil da so viele Sachen passiert sind, die in der heutigen Episode gut passen. Erstens mal hat Real eben die Champions League verteidigt, 4-1 gewonnen, dann hat ein gewisser Ronaldo nur dazu 2 Tore geschossen. Und kannst du dich noch erinnern, gegen wen er sie geschossen hat in Violett?
Ja, gegen Juve.
Ja, gegen Juve.
Ich weiß, ich solche Dinge. Ich bin enttäuscht von dir, Alex Stegis. Du hast so eine gute große 10 hingekriegt heute.
Ja.
Und dann nimmst Cristiano ran. Mein Platz 1 ist Lionel Messi.
Ja, Entschuldigung.
Oder jemals in Violett spielt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich nehme Lionel Messi.
Ich nehme halt eben, weil man das so in Erinnerung bringt. Ich habe tatsächlich
nicht. Das war nicht Violett. Mal? Das war ja irgendein anderes Blau.
Nein.
Bist ja formblind.
Schau noch. Kannst du
jetzt, ich schaue jetzt nicht nach.
Ich tue da jetzt weiter moderieren und du kannst inzwischen eher ein bisschen googeln.
Ah, das will ich nicht. Das will ich nicht riskieren, dass du da jetzt allein weitermachst.
So, Jakob, kannst ruhig das Monitoring vom Stefan abschalten. Ich mache das inzwischen weiter. Ja, gut. Das waren jedenfalls unsere kontroversen großen Zählen, zumindest aus Stefans Sicht. Damit hätte ich gesagt, gehen wir weiter in unser Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wir sprechen heute über die Baustelle namens Fiorentina. Mhm. Baustelle ist in dem Fall mehrdeutig, weil es auf der einen Seite aktuell sportlich alles andere gut läuft. Wobei man sagen muss, jetzt gerade am Wochenende, oder nicht am Wochenende, aber die letzten Runden haben sie ein bisschen einen Turnaround geschafft. Aber natürlich geht es auch um diese Baustelle namens Stadion, die einerseits ein unglaublich ikonisches, besonderes Stadion haben.
Mhm.
Auf der anderen Seite ein Stadion haben, das auch bald 100 Jahre alt ist. 100 nicht, aber...
Ja, 2031 würde es 100 Jahre alt werden. Es ist zwar renoviert worden zwischendurch, aber jetzt soll es offensichtlich general saniert werden.
Ja.
Und wie es, glaube ich, für italienische Bauprojekte gehört, wird es jetzt einmal verschoben, die Sanierung. Ja. Also sie läuft zwar, aber ich glaube, sie dauert jetzt einmal 3 Jahre länger als geplant.
Das Spannende ist ja grundsätzlich, und das ist auch aus Graz-Sicht sehr spannend, es wird saniert, während die Mannschaft weiterhin im Stadion spielt.
Mhm.
Also der Spielbetrieb wird nicht eingeschränkt. Es gab kurzzeitige Idee, ein provisorisches Stadion in der Nähe aufzubauen. Das ist die ärgste, verrückteste Geschichte, die ich jemals gehört habe, weil ich gedacht habe, das funktioniert generell schon nicht. Und wo es ganz sicher nicht funktioniert, ist in Italien. Ein provisorisches Serie A-Stadion außerhalb von Florenz für ein paar Jahre.
Ja, aber du weißt genau, dass aus dieser provisorischen Angelegenheit wird eine Dauerlösung, das kannst du dir vorstellen.
Wenn das überhaupt muss, ja. Was kann ein provisorisches Stadion kosten, sicher locker 100 Millionen oder.
Ich glaube, das ist extra. Also, wenn es mir nicht sagen würde, würde ich glauben, das wäre eine österreichische Lösung. Mhm. Ein provisorisches Stadion zu bauen.
Zu bauen, damit man ausweichen kann, bis das richtige Stadion fertig ist. Nein, aber die Stadionpläne, vielleicht bleiben wir da kurz dabei, die sind ja durchaus interessant, weil im Grunde genommen kann man sagen, man versucht auf die bestehende Struktur, wenn man so will, die Schuhschachtel, einen Schuhdeckel aufzumachen, mehr oder weniger.
Genau, also, weil Florenz, du kannst nicht einfach irgendwas hinbauen, du kannst nicht irgendein seelenloses Stadion hinbauen in einer der vermutlich ästhetischsten Städte, die es auf der Welt gibt.
Einspruch grundsätzlich, bitte? Weil ganz viele andere Städte machen das ja sehr wohl, glücklicherweise will das in Florenz niemand.
Genau.
Weil es geht schon, und das ist ja schon oft passiert, dass in die unterschiedlichsten Altstädte irgendwelche Schirchen Allianz Arenen oder was auch immer für Arenen
eingebaut werden. Aber die Allianz Arena finde ich wieder recht kultig, muss ich sagen, in München.
Ja, ich habe jetzt ein das, hast du nicht Arena, Allianz Stadion in
also in Turin.
Oder in Turin und so. Und die Fiorentiner werden sie da massiv dagegen
sagen. Ja, die haben einen hohen Anspruch, glaube ich. Ja.
Und der ist natürlich richtig cool, weil ich glaube, dass es in aktuellen Zeiten gar nicht so einfach ist, weil jeder Architekt möchte sich gerne mit irgendwas verwirklichen, was halt super außersticht und was halt ganz besonders ist. Und sie haben bewusst darauf geachtet, möglichst harmonisch in das Stadtbild reinzubauen.
Ja, was ich glaube, im Moment ein bisschen verschlafen ist, es war ja der Plan, wenn ich mich richtig erinnere, dass 2032 findet ja eine Europameisterschaft statt. Ich glaube, wo? Italien und? Italien, Türkei, kann das sein? Oder nur Italien? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall in Italien. Und da wollten sie unbedingt ein Spielort auch sein. Und jetzt haben sie aber schon die erste dreijährige Verspätung aufgerissen. Das heißt.
Ja, weil planmäßig wären sie ja heuer im Winter fertig
geworden. Wären sie eigentlich
nach
fertig
zwei waren. Jahren was.
Genau, wären sie eigentlich mal fertig geworden. Der Verein verliert im Moment relativ viel Kohle, weil sie in einer, ich glaube, auf 22.000 Leute haben sie das im Moment reduziert, die Kapazität statt 45 oder 42.000, ja. Was sie gehabt haben.
Generell auch sehr spannend, das Stadion wird saniert, aber die Kapazität wird schrinken.
Also ist das so?
Ja, man baut 1.000 Plätze, ich glaube 45 sind aktuell gewesen,
okay.
Vor dem Umbau, und es wird dann nach dem Umbau sollen nur 42
sein. Okay. Auf jeden Fall, vielleicht machen wir mal die Überleitung Richtung Fußball,
ja.
Weil wie gesagt, sie spielen in einer Baustelle, und der Fußball, muss man auch ehrlich sagen, hat sich lange Zeit in dieser Saison so angefühlt wie eine ziemliche Baustelle, weil dieser große Traditionsverein hat in der Serie A, muss man sagen, erst im Dezember seinen ersten Sieg gefeiert. Also wenn man zwischendurch auf die Serie A-Tabelle in diesem Jahr geschaut hat, ist es einem unwohl geworden, wenn man es mit der Fiorentina hält, weil sie relativ lange vom letzten Tabellenplatz gegrüßt. Mittlerweile hat sie die Lage etwas gebessert, aber es ist noch immer ein großer Kampf, dem sich die Fiorentina heuer stellen muss, damit sie nicht wieder noch, glaube ich, was 22, 23 Jahre wieder den Weg in die Serie B antreten.
Sie sind aktuell auf Platz 18.
Von 20.
Von 20, genau. Es sind aber, glaube ich, nur einen Punkt vor dem 19. Platz und ich glaube oder zwei Punkte hinter dem 17. Platz. Also es wird ein Kampf, so viel steht fest. Dem gegenüber steht, dass sie sich die letzten Spiele gut gefangen haben. Jetzt am Wochenende gar nichts. Ja, ich habe ein Spiel, also sie haben gegen Milan gespielt. Ich habe mir ein Spiel größtenteils angeschaut und den Rest dann aus der Zusammenfassung. Milan hat schon auch richtig früh richtig gute Chancen gehabt.
Nein, weiß ich nicht. Ich finde,
Pulisic hätte, glaube ich, drei
Titel machen können. Natürlich, der hätte in der ersten Halbzeit zwei, drei Titel machen können.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich schon sehr mitgefiebert, muss ich sagen, mit der Fiorentina, weil gerade in der zweiten Halbzeit, also es ist eine 1-0 in Führung gegangen nach dem Corner, und dann hat Milan ausgeglichen sehr, sehr spät. Aber zwischendurch hat
die Fiorentina. Und nach dem Ausgleich sehr, sehr spät, in der 96. Minute, gab es nochmal einen Lattenschuss von der Fiorentina.
Genau.
Also sie hätten das
Spiel. Ja, und sie haben auch nach dem 1-0, und das muss man wirklich sagen, wenn man sich die Fiorentina vom Oktober oder November anschaut, und das war wirklich eine absolute Bankrotterklärung im Herbst, und war das, wo du wirklich sagst, okay, jetzt führst du gegen den, zu dem Zeitpunkt, was, Tabellen. Zweiten, glaube ich, Milan. Und spielst nach dem 1-0 auf das 2-0. Das war schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. Aber die Entwicklung passt definitiv. Also erstmalig in der Saison drei Spiele zumindest ungeschlagen. Wir reden nicht von einer Siegerserie, aber zumindest einmal drei Spiele in Folge ungeschlagen, ist schon mal viel wert. Aber wie gesagt, rollen wir es vielleicht nochmal vom Anfang der Saison auf. Man muss vielleicht, um die aktuelle Krise in Florenz ein bisschen zu verstehen, muss man schauen, wo kommt der Verein her. Und die letzte Saison war schon eine sehr, sehr gute.
Ja.
Gut im Sinn von, Leider hat wieder mal kein Titel rausgeschaut. Das ist ein bisschen so der rote Faden. Fiorentina hat in der Clubgeschichte schon gewonnen, aber gefühlt viel zu wenig für das, wie groß der Club eigentlich ist. Mhm. Und letzte Saison war es dann auch so, dass man eigentlich eine sehr, sehr gute Saison hingelegt hat. Man ist also am Schluss auf Tabellenplatz 6 gelandet. Aber trotzdem hat eine gewisse Unzufriedenheit geherrscht. Und die Unzufriedenheit, ich glaube, geht mittlerweile durch Mark und Bein der Fiorentina-Fans, weil man sie einfach nicht belohnt für die Dinge, die man sich vorbereitet hat. Weil zwischendurch hat es letztes Jahr sogar ausgeschaut, als wäre die Fiorentina ein Meisterschaftskandidat. Ja. Also die haben letztes Jahr erstmalig, glaube ich, 50 Jahre, wieder mal gegen die großen drei, Juve, Milan und Inter, in der Saison gewonnen. Ja. Und es war trotzdem aber eine gewisse Ernüchterung da. Dann hat man sich vom Trainer getrennt, der eigentlich nur ein Jahr da war, den aber eigentlich alle gut gefunden haben. Dann kommt Stefano Pioli.
Dazu habe ich eine lustige Geschichte. Ja. Pioli ist meiner Meinung nach einer der wirklich ganz wenigen Trainer, die von sich aus einen Verein verlässt, ohne einen neuen Verein zu haben. Sein Vertrag kurzfristig, also nach kurzer Zeit schon verlängert und dann zwei oder drei Runden später sich mit dem Sportdirektor so zerstritten, dass er gesagt hat,
wo geht's da?
Bei der Fiorentina.
Der ist ja rausgeschmissen worden. Der Pioli ist ja rausgeschmissen, glaube ich. Also.
Oder war das der vorgegende Trainer? Nein.
Das weiß ich nicht, aber der Pioli war bis November, war der hat die ersten 10 Spiele in der Saison gemacht.
Ja,
und Anfang November ist er dann
rausgeschmissen worden.
Okay, vielleicht.
Ich glaube, dass er hat sozusagen gekündigt.
Ach so, okay. Ja. Okay, vielleicht hat er gekündigt.
Und ja. Der ist ohne neuen Verein. Schuss, ja.
Ja, gut, das machst du dann, wenn du einen Vertrag hast, der, glaube ich, ein Netto-Salär von 3 Millionen Euro eingebracht hat und du hast einen 3-Jahres-Vertrag, weil es ihm komischerweise auch einen 3-Jahres-Vertrag gegeben.
Ja.
Da kündige ich dann auch oder dann einige mehr auf eine Trennung, wenn ich weiß, dass ich mich jetzt einmal zurücklehnen kann und einmal sehr viel
Geld. Aber wenn du selber kündigst, kriegst du ja keine Kohle mehr, oder?
Ich kenne jetzt nicht die genauen Modalität. Beim IMS bist du gesperrt, aber ich glaube nicht, dass er zum IMS muss.
Okay, okay. Als Italiener sowieso nicht.
Auf jeden Fall kommt man aus dieser Saison 24-25 raus, ist am Ende der Saison Sechster, qualifiziert sie wieder für die Conference League. Da sagt man, ja cool, spielst international. Jetzt haben sie mit der Conference League auch eine gewisse History, weil die Conference League im letzten Jahr bis ins Halbfinale, der EFOR zweimal im Finale gewesen, jeweils das Finale verloren. Es wirkt sie. Dann kommst du in die Saison 25-26 rein, wo du weißt, im Jahr 2026 feierst du dein 100-jähriges Bestandsjubiläum.
Da wird sicher ein schönes Trikot kommen.
Da wird sicher ein schönes italienisches Trikot kommen und dann rotzt du leider an Saisonstart hin, nach 10 Spielen hat man sich dann von Stefano Pioli getrennt, den ersten Saisonsieg hat es dann, glaube ich, am 21. Dezember oder irgend sowas gegeben, also das war schon ganz, ganz schwierig, die Ergebnisse in der Conference League haben ein bisschen besser ausgeschaut. Du hast große Unstimmigkeiten oder Ungereimtheiten gehabt, weil du hast an Edin Dzeko geholt im Vorfeld und wenn du auf eins im europäischen Fußball setzen hast, kennen ist, wenn du Edin Dzeko holst, kriegst du Tore.
Ja.
Jetzt schafft es die Fiorentina, dass sie der erste Verein sind, wo das nicht funktioniert. Wo du wirklich sagst, okay, wurscht, wo Edin Dzeko gespielt hat, er hat grundsätzlich immer getroffen.
Ja. Dafür haben sie den Moise Kean, warum auch, wie auch immer, so richtig zum Topstürmer.
Ja, ich habe Moise Kean schon immer cool gefunden. Letztes Jahr hat er halt richtig gut Gas geben. Ich hoffe, dass die letzte Saison kein Ausreißer war nach oben,
sondern
hoffentlich eher seine Normalform. In dieser Saison kämpft er wie halt alle anderen. Er hat, glaube ich, 5 Saisontore mittlerweile. Aber auf jeden Fall, die Erwartungshaltung war halt eine sehr große vor der Saison und das ist alles andere als rund gelaufen, wie man dann letztendlich reinkommen ist in die Saison mit dem schlechtesten Saisonstart, glaube ich, seit 50 Jahren oder was auch immer.
Ja.
Und es war dann ein gewisser Paolo Vanoli, der dann zuvor im Trainer in Torino war, bei Venezia und so weiter, der dann übernommen hat. Und seine Punkteausbeute ist auch bis jetzt nicht berauschend. Er hat in 10 Spielen 10 Punkte gesammelt. Nur wenn du in den 10 Spielen davor 4 Punkte gesammelt hast, wirken die 10 Punkte schon mal wieder verhältnismäßig viel. Das heißt, er hat sie zumindest wieder rangeführt, weil zwischendurch hat es dann schon nur mehr Fiorentina und Wolverhampton waren die zwei Lachnummern in Europa, weil sie halt einfach nichts gewonnen haben die ganze Zeit.
Bei beiden geht es steil bergauf. muss man sagen.
Steil von einem sehr niedrigen Niveau.
Ja, aber
also, dass es bei Wolverhampton, ich meine, du bist immer schon ein positiver Mensch gewesen, dass es bei Wolverhampton im Moment steil bergauf geht, ist sehr schön ausgedrückt, muss
ich sagen. Wenn du über 10 Runden hinweg, mehr als 10 Runden hinweg, kein einziges Mal gewinnst und dann gewinnst du auf einmal.
Dann geht's steil bergauf.
Dann geht's wirklich steil bergauf. Dann
geht's wirklich steil bergauf.
Wenn ihr an unsere Premier League Reports zurückdenkt, da waren dazwischen, glaube ich, 8 Runden und sie haben beim Walton 2 Punkte gehabt und beim Neigen, also 8 Runden später, ja, wieder nur 2 Punkte. Und jetzt haben's, glaube ich, 6.
6 Punkte,
ja, heißt, ja. Also verdreifacht.
Das stimmt
natürlich. Boah, da, ja, braucht man gar nicht so Optimist sein, finde ich. Ja. Also kann man Realist sein.
Das stimmt natürlich. Wenn es, ja, so weitergeht, kann es noch Meister. Nein, die Viola hat einfach im Moment eine Gesamtsituation, die diese sehr, sehr leidenschaftliche Kurve, in dieser Kurve, glaube ich, gibt es über 100 Ultra-Gruppierungen, die in der Kurve sind, die sie wirklich zum Verzweifeln bringen. Und dann passieren halt immer die gleichen Dinge. Es gibt das Aufbegehren gegen die Vereinsverantwortlichen und so weiter. Und das ist immer das Gleiche bei Fußballvereinen. Das Copy-Paste. Die Frage ist, wie kommst du wieder raus aus dem Ganzen?
Ja.
Wie kommst du wieder raus aus dem Ganzen? Und was man zumindest den Eindruck bekommt, ist, dass sie es schaffen, spielerisch sie wieder das Selbstbewusstsein anzueignen, das sie eigentlich in dem Kader steckt. Das ist ja kein schlechter Kader.
Mhm.
Sie sind sehr, sehr dünn aufgestellt, muss ich sagen, der Kader.
Ja.
Also, sie haben immer wieder Verletzungen gehabt. Aber von der Leistungsfähigkeit her musst du mit dem Kader auf jeden Fall die Liga halten.
Ja, ich glaube, man darf von maximal mittelständischen Verein, und das würde jetzt, so wie die Fiorentina grundsätzlich einordnen, ein solider Mittelständler in Italien, darf man, glaube ich, auch nicht einen breiteren Kader erwarten. Also das muss ja ungefähr so ausgehen. Du hast halt deine 12, 13 Spieler, die grundsätzlich ein bisschen besser sind, und den Rest musst du mit Jugendspielern und mit Potenzialtransfers irgendwie
füllen. Ja, schon sehr dünner Kader, was du jetzt gerade beschreibst. 12, 13?
12, 13.
15, 16, hätte ich gesagt.
Ja, haben sie aber nicht, ne? Muss man sich
hören. Haben sie nicht, ne?
Haben sie nicht, ja. Und ich glaube, ich denke gerade in der Serie A, wo du halt mit Inter, mit Milan, mit Juve, mit Napoli einfach wirklich Fülle Vereine hast, die top, top, top sind und immer wieder international auch wirklich ganz vorn mitspielen, da ist halt ein bisschen schwieriger. Wir haben das in irgendeiner anderen Episode mal angeschaut, wie so die Budgetverhältnisse zwischen den besten Vereinen in einer Liga sind und den Mittelständern. Bei Italien gibt es da schon auch diese absoluten Ausreißer nach oben. Ja.
Aber rein von der Fanbase her ist trotzdem Fiorentina, glaube ich, geschätzt der sechstgrößte Verein im ganzen Land.
Mhm.
Also du hast immer vorne die drei, die vorauslaufen, Juve, so ein bisschen das Bayern-Syndrom, ja, haben überall Fans, also quasi
das verhasste Juve.
Sie sind entweder der größte Verein im Ort oder der zweitgrößte Verein im Ort, und das ist immer das Gleiche. Dann hast du die beiden Mailänder Clubs, dann hast du, glaube ich, Napoli ist noch davor. Und die Roma, und dann kommst du schon zu Fiorentina, danach kommt Bologna, danach kommt Lazio. Und was du halt im Moment merkst, also die Unzufriedenheit, die kristallisiert sich halt im Moment aufgrund von einem schlechten Tabellenplatz am hinteren Stadion. Aber gleichzeitig hast du auch gemerkt, es hat sich so für Unzufriedenheit aufgestaut die letzten Jahre, weil wenn man es ein bisschen nachliest in den Fanspalten, in den Kommentarspalten, ja, jeder weiß von den Fiorentina-Fans, es gibt Juve, es gibt Inter, es gibt Milan, die sind halt die Großen und so weiter.
Mhm.
Nur dann schaust du halt, wenn du die auf einigermaßen auf dein Niveau begibst. Jetzt haben sie in den letzten zwei Jahren, oder in den letzten Jahren hat man gesehen, Napoli zweimal den Scudetto geholt, Napoli den Pokal geholt, Bologna hat den Pokal geholt, Lazio hat den Pokal geholt, alles Clubs, die darunter sind, die Roma haben die Conference League gewonnen.
Mhm.
Und du stehst als Fiorentina da und ich leite nämlich jetzt eine Frage an dich.
Oho.
Ein. Und du stehst als Fiorentina da, verlierst zweimal das Conference League Finale 2023, 2024, 2025, schaffst das bis ins Halbfinale und so weiter. Es ist jetzt meine These, und da würde ich gerne mit dir diskutieren. Es klingt vielleicht banal, aber es kommt halt im Fußball schon wirklich aufs Gewinnen auch an.
Mhm.
Weil ich habe oft immer das Gefühl, gerade Fans, die sich sehr intensiv mit dem eigenen Verein beschäftigen, sagen oft so, ja, nein, wir bleiben und auf unsere Identität schauen und gewinnen. Also Siegen ist sekundär. Es ist schon was ganz was Wesentliches, das für Frustration sorgt, wenn du quasi deinem eigenen Anspruch nicht gerecht wirst, oder? Wenn du sagst, Fußball spielen wir schon ultimativ trotzdem immer noch, um zu gewinnen, oder?
Die Kurve von der Viola hat das super in einem Statement zusammengefasst, das habe ich mir extra rausgeschrieben. Wir sind da, egal wie ihr spielt, aber wir sagen es euch, wenn es nicht reicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist es halt letztlich auch. Ich glaube, wir reden immer davon, viel wichtiger als der, oder nicht wichtiger als der Erfolg, aber mindestens genauso wichtig wie der Erfolg ist die Einstellung und dieses aktive Zweikampfverhalten und dieses Einhauen und dieses halt gefühlt Präsenz zeigen. Das ist, glaube ich, das wollen Fußballfans immer und überall sehen. Aber letztlich unterm Strich natürlich, du wirst, wenn du es in ein europäisches Finale schaffst, du wirst es gewinnen. Dann bist du wieder im europäischen Finale, du gewinnst wieder nicht. Das frustriert. Das frustriert richtig. Du denkst immer so, was ist das Problem? Sind wir einen Transfer zu weit weg? Sind wir auf Verletzungspech? Ist mal wieder irgendwie der Kader dann doch ein bisschen zu dünn? Hätten wir ein bisschen besser wirtschaften müssen? Hätten wir Stadion vielleicht nicht erst 2025 anfangen müssen zum Sanieren, sondern vielleicht schon 2020 oder was auch immer? Gefühlt in meiner Recherche war Fiorentina geht Hand in Hand mit dem Syndrom der ewigen Baustelle. Es passt immer irgendwo irgendwas nicht. Du hast eine Mannschaft, die gut läuft, auf einmal, werden wir später dann noch besprechen, du hast eine Mannschaft, mit der du fast Meister wirst und steigst ab. Ich meine, wie viele Vereine haben das? Ne? Das ist ja schon ein bisschen unikat. Du hast ein wunderschönes Stadion, das seiner Zeit absolut voraus war und ganz was Besonderes war und auch jetzt noch so einen speziellen Charme versprüht. Aber du hast das halt über 90 Jahre nicht gescheit angegriffen. Das ist ein Wahnsinn, ne? 90 Jahre. Stellt man sich mal vor, ein Bauwerk fast 100 Jahre unberührt zu lassen, wo Woche für Woche 40.000 Leute sind, muss man auch dazu sagen. Ne? Und ja, du bist ja, du hast einen gewissen Anspruch. Fiorentina, UNESCO-Weltstadt, ja, die Hauptstadt von der Toskana. Das ist ja nicht nix. Du gehst da hin, die Leute aus Fiorentina, wie heißen Leute aus Fiorentina?
Florentiner,
ja, genau. Die grundsätzlich auch, wie halt die meisten Leute, einen gewissen Stolz und eine gewisse. Ja,
bitte, das ist die Stadt, wo die Renaissance, glaube ich, entstanden oder entwickelt worden ist. Also
und dann geht es halt nicht aus und dann schaust vor allem natürlich mit großen Augen nach Napoli, ne, und denkst du so, warum geht sich das nicht aus? Ne?
Um jetzt vielleicht reinzugrätschen, es gibt ja bei den Fiorentina-Fans seit über 40 Jahren den Ausspruch, lieber Zweiter als Dieb sein. Also das ist, oder als Räuber oder Dieb, ich weiß nicht, wie man es richtig übersetzen soll. Mhm. Weil es geht auf die Saison 81-82 zurück, wo Juve und Fiorentina punktgleich die Meisterschaft beendet haben. Und dann beendet hätten und dann die Fiorentina, glaube ich, an ÖFA gegen sich bekommen hat, an äußerst strittigen und die Juve irgendwie. Nein,
oder wie war das? Ich habe es mir genau angeschaut. Fiorentina war vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt vorn, damals gab es nur zwei Punkte Regel.
Ja.
Und hat das letzte Spiel X gespielt.
Ja.
Und ein mehr oder weniger deutliches, reguläres Tor ist aberkannt worden wegen was auch immer.
Weil Juve gewinnen muss, ja.
Und gleichzeitig, damit Juve auch gewinnt, gab es einen sehr fragwürdigen Elfmeter. Sowas.
Ja, genau.
Und auch das werden wir in den Newsletter reinpacken, weil es gibt eine Aufnahme davon. Und ich sag mal so, die Fernsehbilder sind natürlich heutzutage schwierig zu interpretieren, aber letztlich dann vielleicht auch nicht. Also es muss sich jeder selber seine Meinung bilden. Es gibt halt rund um die Fiorentina das Narrativ, dass Juventus ihnen den Scudetto gestohlen hat.
Genau, ne? Scudetto gestohlen. Und daher kommt eben das ganze Thema lieber Zweiter als ein Dieb oder was auch immer.
Genau.
Die Frage ist halt, ob es dir ein bisschen verrennst in dieser Selbstwahrnehmung, ob es nicht sagst,
okay. Es hat halt nicht aufgehört, nicht? Weil der zweite Diebstahl war dann der Wechsel von Roberto Baggio.
Ja, genau.
Und der dritte Diebstahl, der ist jetzt in der Versenkung verschwunden, weil die Performance des Spielers so einbrochen ist. Aber grundsätzlich war ja ein gewisser Dusan Vlahovic.
Nico González jetzt da.
Die große Stürmerhoffnung und hat richtig gut bei der Fiorentina gespielt. Jetzt bei Juve dann absoluter Rohrkrepierer, aber galt halt als Roberto Baggio 2.0 ein bisschen so. Und ja, jetzt gab es wieder einen Spieler. Also es hört halt in den Augen der Menschen aus Florenz, hört die Geschichte nicht auf. Ja.
Und es ist ja nicht so, dass das Trophäenkabinett leer ist.
Ja.
Ist es ja nicht. Da drinnen stehen zwei Meisterschaften, da drinnen stehen sechs Pokalsiege.
Erster italienische Verein, der überhaupt einen internationalen Titel geholt hat.
Genau, 1961, den legendären, und ich vermisse ihn ein bisschen, muss ich sagen, Pokal, der Pokalsieger.
Ja. Den vermisst er aber nicht nur ein bisschen, oder? Ich finde, das war der coolste Bewerb, oder?
Ich finde irgendwie, Pokal, der Pokalsieger, das hat was gehabt.
Ja, finde ich absolut.
Fall,
ja.
Auf jeden Fall ist aber der Trophäenschrank jetzt nicht so groß, dass du sagst, okay, und vor allem, was du jetzt siehst, ja, es hat einen Pokalsieg 2001 gegeben, das ist gut. Ich meine, das Blöde ist, man ist kurz darauf dann wieder abgestiegen und hat eigentlich aufgehört zu existieren, aber das reden wir jetzt auch noch ganz gut.
Ups.
Und aber davor muss ich jetzt sagen, ja, die letzte Meisterschaft 1969, der Pokalsieger bei 1961, den Großteil der Pokalsiege hast du halt auch in den 60er und 70er Jahren, wo man offensichtlich die Prime Fiorentina damals erlebt haben, wo sie wirklich auch, ich glaube, Landesmeisterpokal verloren haben und so weiter, Landesmeisterfinalspiel verloren haben. Aber man läuft halt schon relativ lange den nach, dann hat man die gestohlene Meisterschaft unter Anführungszeichen, dann gibt es diesen Abstieg 1992, 93.
Ja, davor natürlich diese Mannschaft rund um Anfang 90er Jahre, rund um Batistuta mit Effenberg, mit Lautrup und so, die, wo man sich schon gedacht hat, okay, da schaut jetzt was aus, ne? Dann hat es wieder nicht gereicht für Meistertitel, bis wir Vizemeister waren.
Und dann steigst du ab.
Und dann steigst du ab.
Mit, und man, wie gesagt, man hat dann nicht unter Ranieri den direkten Wiederaufstieg geschafft.
Der sich übrigens meiner Meinung nach auch längste Zeit eine eigene Spielfreifolge verdient hat.
Das kann auch sein, ja. Und bei der Fiorentina hast du immer das Gefühl, die kommen nicht aus dem Tal der Tränen, aus dem Tal des Jammerns so wirklich raus, weil die Ergebnisse waren ja, du steigst dann wieder auf und wirst dann 10., 4., 9., 5., 3., 7. und solche Sachen. Aber es reicht einfach nicht.
Ja.
Ich meine, das mindert jetzt nicht die Liebe der Fans zu ihrem Verein, aber es ist halt dann, das soll jetzt in der Suppe.
Wobei, wie stehst du dazu? Ich übersicht es ja manchmal oftmals, dass Mannschaften auch aufsteigen können, indem sie nicht Meister waren, sind. Aber Fiorentina hat immerhin einen Titel geholt in der Serie B. Ist das dann was du, also mit der Geschichte des Vereins, du kannst ja gerne auf einen deiner Herzensvereine, zum Beispiel Sturm oder so, umlegen. Wenn du, warum auch immer, wenn Sturm absteigt und du wirst dann Meister in der zweiten österreichischen Liga, gibt das wirklich Anlass zum Feiern? Sagst du, das ist ein Titel, den haben wir geholt? Oder denkst du
natürlich,
so,
aber boah. Die Frage ist halt, wie groß feierst du das im Vergleich zu anderen Dingen? Grundsätzlich einen Meistertitel in der zweiten Liga zu gewinnen und damit offensichtlich aufzusteigen,
ja. Das
ist natürlich was wert, ganz klar.
Schon.
Du kriegst anscheinend einen Pokal.
Also ist nicht so Lucky Loser, also ist, oder so, ist nicht so, aufgrund des Selbstverständnisses, dass man ja Erstligaverein ist, das einfach so, ja, wenn man abgestiegen ist, dann muss man wieder aufsteigen, Punkt.
Ja, aber meistens liegt ja dem Abstieg oder dem Titel in der zweiten Liga ein großes Tal der Tränen zuvor, was du sagst, okay, wir sind abgestiegen.
Ja. Ich vielleicht auch ganz kurz ein Call to Action unsere Leute draußen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wenn euer Herzensverein, der grundsätzlich also jetzt kein Fahrstuhlverein ist, sondern eigentlich etabliert in der höchsten Spielklasse ist, warum auch immer mal abgestiegen ist und wird dann wieder Meister, ist das was ihr feiert oder nicht? Schreibt uns das wirklich gerne an Redaktion und Spielverbund.de, das würde uns wirklich interessieren.
Bis zum gewissen Grad ja eine hypothetische Diskussion. Man stellt mal vor, Rapid wird abstellen, wird die ganze Stadt wird es nicht mehr geben. Dann brennt ja Wien.
Ja, nein, ich weiß nicht, das gibt es ja schon immer mal wieder, oder? Dass so große Vereine
hauptsächlich in Italien, wenn es wieder mal. Und kommen wir vielleicht kurz zur Saison 2001, 2002, weil die Erzählung ist relativ ähnlich. Es ist egal, ob man sich unsere alten Napoli-Specials anhört, die wir damals gemacht haben, oder die Juve und so weiter. Ist, ja. Es hat Anfang der Nullerjahre, nachdem die Italiener in den 1990er Jahren das Nonplusultra waren.
Muss man sagen, die größte Liga
der Welt. Liga der Welt und da kommt ja auch in unserem Alter diese vielleicht, man schaut fasziniert auf Fiorentina, weil Fiorentina war zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Nummer, eine sehr gute Adresse in der größten Liga der Welt. Mhm. Deswegen hat man Batistuta gekannt und Baccio und wie soll er heißen. Die Nullerjahre waren dann in Italien ganz stark geprägt von Wettskandalen, von Finanzskandalen und so weiter.
Generell Skandale.
Und Skandale, allgemein Skandale über kleinere Skandale. Also, und die Fiorentina hat natürlich da dabei sein müssen, weil du kannst ja nicht dabei sein. Und es war dann halt wirklich so, da hat sie angeblich, bis heute schiebt man ja ein bisschen dem FC Tirol ein bisschen eine Schuld zu.
Okay.
Jetzt nicht absichtlich, aber es war in der Saison davor, Saison 2000, 2001, hat man, glaube ich, im UEFA Cup oder in irgendeinem Pokalbewerb, hat man dann gegen den FC Tirol gespielt und ist dort ausgeschieden.
Mhm.
Und hat damit auf ganz viel Geld verzichten müssen, das man eigentlich eingeplant gehabt hat. Und das hätte angeblich ganz wesentlich zu dem zum finanziellen Niedergang von der Fiorentina geführt. Und was dann halt danach passiert ist, das liest sich schon Peak italienischer Fußball, weil einerseits steigen sie ab, sportlich gesehen, landen auf Platz 17 in der Tabelle. Das heißt, der logische Schritt ist, sie müssten eigentlich in die Serie B. Dann kriegen sie aber keine Lizenz und müssen durch runter in die Serie C2.
Also vierte
Viertklassigkeit.
Ja, vierte Division kann man
sagen. In der Saison drauf schaffen es den direkten Wiederaufstieg.
In und würden ja eigentlich
von,
C1 würden sozusagen.
Sie eigentlich sehr richtig, gut aufgepasst, würden
dritte
ja eigentlich
Division.
Von der vierten Division in die dritte Division aufsteigen. Dann hat es aber ganz umstrittene Entscheidungen gegeben, so von wegen, weil sie ja zwischendurch aufgehört haben zu existieren, neu gegründet worden sind unter Fiorentina Viola, dann aber den Namensrecht zurückgekauft haben
und den
dann,
Trophäenschrank, und ja.
Den Trophäenschrank haben sie quasi gemeinsam mit der Vergrößerung der Serie B das Recht bekommen, ja. Für alle, die mir noch folgen können, die Liga zu überspringen, mhm. C1, und sind dann direkt wieder in die Serie B aufgestiegen. Bitte, Alex?
Also wir halten fest, die Serie B ist um Mannschaften erweitert waren, die Liga ist größer geworden. Und man hat diese restlichen Plätze nicht aus dem Aufsteiger der Serie C und den restlich gesagt, Besten der Serie C genommen, sondern man hat den Aufsteiger
von der... Ihr seid ein großer Verein gewesen und jetzt habt ihr endlich wieder den Namen zurückgekauft. Kommt's doch auf, wenn die Serie B und du überspringst halt eine ganze Liga und was halt für ein bisschen böses Blut gesagt hat.
Ja, wie ich das kommuniziert hat? Wir sind jetzt Serie B-Verein.
Ja, genau.
Kapische.
Nein, aber das heißt, es ist halt diese klassische italienische Vereinsgeschichte, die sich in den Nullerjahren abgespielt hat. Man muss aber sagen, sie sind auch seither, und das ist halt einfach, es ist jetzt rein sportlich gesehen, um die Aussage zu bemühen, zum Leben zwäng, zum Sterben zu. Sie sind in den 22 Saisonen, seit sie wieder aufgestiegen sind, waren sie 15 Mal mit einem einstelligen Tabellenplatz. Aber es hat nie gereicht, irgendwie vorne mal größer anzugreifen. Es war 5-mal der vierte Platz, unter anderem zwischen 2013 und 2015 unter Vincenzo Montella. Aber es hat nie gereicht, dass er wirklich mal ein Titel rausschaut aus dem Ganzen. Und dann war natürlich die Fiorentina ein Club, der dann auch noch die ein oder andere tragische Geschichte da gehabt hat, die dann passiert ist. Einerseits, dass der Kapitän, der Davide Astori 2018 tot im Teamhotel aufgefunden worden ist, vor dem Spiel gegen die Udinese.
Ja, Herzstillstand.
Herzstillstand, genau. Und jetzt hat es erst vor kurzem die Situation gegeben, also dass der Edoardo Bove, ein anderer italienischer Spieler, auch zusammengebrochen ist am Spielfeld. Der Verein ist einfach ein wahnsinnig emotionaler, gelittener Verein, ist sicher das, was die Bindung der Fans zu ihrem Verein besonders betont oder besonders hervorbringt. Man würde ihnen aber trotzdem wünschen, einmal eine leichte Saison mit einem leichten Titel. Mhm. Einfach so, nehmt es mit einmal Conference League. Nehmt es heuer mit. Nehmt es mit, ich gönne es euch.
Ja, schaut nicht so aus.
Sagen wir mal
so.
Gönne ich es euch, dass dann vielleicht in eurem im Moment echt Ruinstadion, das ihr da habt.
Mit einem coolen Turm auf
Na, das ist bei Bologna, glaube ich, oder?
Nein,
das ist ein
Anspitz der Marathoner, glaube ich.
Okay. Ja. Aber man muss ja auch sagen, jetzt kommen wir da ganz kurz zum italienisch-amerikanischen Milliardärseigentümer.
Weil was die Fiorentina ja vermutlich retten wird, ist Venture Capital, oder?
ist Rocco Commisso, seines Zeichens der Gründer und CEO von Mediacom, den glaube ich, mittlerweile fünftgrößten Kabel-TV-Anbieter in den USA.
Ja.
Der hat 2017, und das ist ja genial, und jetzt listen, er hat ja, bevor er die Fiorentina 2019 gekauft hat, hat er 2017 New York Cosmos gekauft.
Mhm.
Kennt man natürlich, weil New York Cosmos damals in den 70er Jahren die größte Fußballnummer in den USA war.
Pelé und Beckenbauer. Ja.
Pelé, sehr richtig, Pelé und Franz Beckenbauer. New York Cosmos hat aber zu dem Zeitpunkt schon lange Zeit entweder gar nicht mehr gespielt oder unterklassig gespielt.
Unterklassig
in den USA.
USA, das hat natürlich auch was.
Dann hat er es versucht groß zu machen, ist daran gescheitert, dann ist er hergegangen und hat, wie es oft geht, die Namensrechte dann verkauft, woanders hin, hat sie dann ist plötzlich in New Jersey ein neues New York Cosmos entstanden und weil dieser Rocco Commisso offensichtlich ganz viel ganz viel Unzufriedenheit in sich getragen hat, hat er was Großartiges gemacht und zwar ist er hergegangen und hat sich auf Ex, damals Twitter, mehrere Accounts angelegt und hat aufs Derbste geschimpft über Funktionäre und so weiter, bis sie dann irgendwann draufgekommen sind, dass er selbst das war. Also das ist machen italienisch-amerikanische Milliardäre in ihrer Freizeit.
Ja.
Sie legen sich Twitter-Fake-Accounts an und schimpfen über Leute. Auf jeden Fall, aber dieser Rocco Commisso hat im 2019 dann die Fiorentina übernommen und es passieren aber auch gute Dinge bei der Fiorentina. Die haben sich ein wunderschönes Trainingszentrum hingestellt, was viel wert ist, weil du brauchst immer eine Homebase, von der du aus trainieren kannst. Ist 2023 eröffnet worden.
Auch benannt nach dem verstorbenen Kapitän.
Genau.
Siehe da, das Astori Camp, oder?
Nein, der Rocco Commisso hat das Trainingszentrum nach sich selbst benannt.
Okay, da habe ich was anderes.
Nein, es ist der Rocco Commisso Viola Park. Es ist aber irgendwas nach der Vida Astori benannt worden.
Irgendwas auf jeden Fall.
Ja, ja, aber grundsätzlich hat er es nach sich selbst benannt.
Okay, passt vielleicht auch gut
zum Militär. Passt auch ganz gut ins Bild. So, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss.
Jawohl, Centro Sportivo Davide Astori.
Okay, dann hast du recht. Vielleicht haben sie das umbenannt, dann kann ja sein.
Ich google noch ein bisschen durch jetzt mal.
Okay, nein, aber vielleicht gehen wir langsam Richtung Schluss.
Ja.
Ist nicht, meine Frage an dich, ist nicht die Fiorentina ein wunderbares Beispiel dafür, wie irrational Fußballfans sind, dass egal wie mühsam es ist und wie schwierig und wie viele Rückschläge und wie viel Drama es gibt, dass man trotzdem seinem Fußballfan so treu bleibt, also seinem Fußballverein so treu bleibt?
Ja, letztlich ist ja das, was den Fußball trotzdem ausmacht, dass wir halt Milliardäre haben, die da wie überall auf der Welt die Geschehen ein bisschen lenken. Wir haben Höhen, wir haben Tiefen, aber eine Sache bleibt bestehen, nämlich, dass der Kleine den Großen immer mal wieder schlagen kann. Und das ist das, was, glaube ich, die allermeisten Fans halt antreibt, dass das halt so eine schöne, wunderschöne Analogie aufs Leben ist. Mhm. Dass es gibt diese ewige Underdog-Rolle, weil ein Underdog ist nur deswegen Underdog, weil er hier und da einmal der große Dog ist. Mhm. Und ich glaube, das ist oft so, nicht immer. Und es ist auch oft nicht so, dass man das eindeutig definieren kann im Sinne von, du bist jetzt aus diesem Loch heraus, weil du den Scudetto geholt hast. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es einfach auch nur, dass du mal wieder gegen Juve kriegst, ja. Ansteht jedenfalls aus meiner Sicht fest, die Fiorentina braucht sehr dringend einen Victory. Mhm. So einen Sieg, der fürs Ego was ist, ja.
Ich glaube, also die Fiorentina Seele,
ja.
Wenn Fiorentina wirklich der richtige Begriff ist, aber die Fiorentina Seele verdient sich etwas Balsam,
ja,
in Form von ein bisschen Silverware. Und ja, es geht nicht nur im Fußball um Silverware, aber die haben alles andere schon ausgereizt an Emotionalität. Jetzt verdienen sie sich einfach einmal einen Hallencup-Triumph in irgendwo oder was auch immer. Genau,
so viel venedische Stadtmeisterschaft.
Genau.
Gibt es in Venedig noch einen zweiten relevanten Verein? Venedig, Florenz, meine ich, einen zweiten.
Weiß ich gar nicht. Gibt bestimmt.
Ja, müssen wir vielleicht mal nachrecherchieren. Ja, oder gut, Stefan, wie stehst du zu Fiorentina? Ist das so was, wo du sagst, da siehst du die mal im Stadion?
Ja, also.
Warst du schon mal in Florenz?
Nein, ich war nur einmal durchgefahren.
Okay.
Bis jetzt da, noch nie stehen geblieben, nur durchgefahren. Stadion auch nicht gesehen.
Mhm. Was ja spannend ist, das haben wir beim Stadion vorher noch nicht erwähnt. Zwei Sachen mal mit. Eine Geschichte hast du mitgebracht, die würde ich gerne, dass du kurz erzählst, nämlich rund um die Einweihung vom alten Stadion.
Ja, genau.
Und hier zwei was zur Neuinterpretation des Stadions. Das soll ja so ein Stadtbild integriert sein, dass du da dann quasi fußgängerzonenmäßig quasi am Stadion vorbeigehen kannst.
Ist das so?
Mhm. Ich habe das einmal schon erlebt, nämlich in Cardiff.
Okay.
Da ist das Stadion ja auch direkt in der Innenstadt.
Ja.
Und das ist richtig cool.
Ja.
Also so ein Stadion, wo du dann fußgängerzonenmäßig vorbeigehst. Hallo Graz.
Alles cool.
Das könnte man sich gewöhnen, ja.
Ist der Kominiplatz weg und das Stadion hin oder was?
Ja, da sind nur so ein paar so alte Gebäude, oder? Ja. Gut, aber du hast noch
eine Stadiongeschichte. Ja, weil wir beginnen mit dem Stadion und wir hören auf mit dem Stadion, mit dem Artemio Franchi. Und das Spannende ist, das habe ich auch natürlich nicht gewusst, aber erst dann rausgelesen in meiner Recherche, ist, dass das Stadion 1931 eingeweiht worden ist in einem Spiel gegen SK Admira Wien.
Tja. Die heißen ja anders.
Die heißen ja ganz anders. Admira Wien, ein Club aus Floridsdorf.
Florenzdorf.
Florenzdorf. Vielleicht haben sie es deshalb eingeladen. und die dann später mit Wacker Wien zu FC Admira Wacker fusioniert sind. Die haben tatsächlich damals 1931 das Eröffnungsspiel in Florenz gespielt. Und Admira Wien, also für mich sind die 1920er und 1930er, ja, was immer heißt, in Österreich waren wir damals so unfassbar gut. Ich glaube das schon, ich verstehe es überhaupt nicht. Also im Sinn von, ich kenne keine Fakten dazu. Mhm. Aber offensichtlich dürfte Admira Wien damals echt ein großer Club gewesen sein, ja, in Europa.
Vielleicht schauen wir uns das mal genau an.
Ja, waren 8-mal österreichischer Meister mittlerweile.
Na bitte. Also dann würde ich sagen, für uns bleibt offen am Ende dieser Folge, holt die Fiorentina irgendwann doch einmal einen Titel in nächster Zeit?
Schaffen sie überhaupt den Klassenhalt?
Schaffen sie den Klassenhalt? Und wie geht die Geschichte rund ums Stadion aus? Es schreit alles nach Teil 2. In diesem Sinne wollen wir mit diesem Cliffhanger beenden. Euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.